Ja, liebe Gemeinde, ich möchte zunächst noch mal einsteigen mit dem ersten Vers, der auch wie eine Art Überschrift über Psalm 27 stand. Und da haben wir ein Bild. Ich habe das als Poster und ich werde das dann auch, wenn es etwas herbstlicher wird, im Foyer aushängen. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Schon in dem Psalm wird deutlich, dass in der Nähe Gottes es nichts gibt, was wir zu fürchten hätten. Und doch kommt es immer wieder vor, dass die Ahnung der Nähe Gottes uns das Fürchten lehrt. Dass wunderbare und übernatürliches Eingreifen in uns auch Furcht auslöst. Deshalb beginnen ja in der Bibel so viele Engels- oder Gottesbegegnungen mit einem "Fürchte dich nicht". Wir hatten den Zuspruch des "Fürchte dich nicht" aus Jesaja 41 hier stehen. "Fürchte dich nicht, ich bin mit dir." Und auch in den Versen, über die ich heute predigen möchte, ist es Jesus, der seinen Jüngern zuspricht: "Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht." Bibelkenner können jetzt schon mal überlegen, in welchem Kontext Jesus das gesagt hat. Ich denke, der eine oder die andere wird darauf kommen. Die wörtliche Formulierung "fürchte dich" oder "fürchtet euch nicht" findet sich mehr als 120 Mal in der Bibel. Wenn man alle inhaltlich ähnlichen Zusprüche wie "sei mutig" und andere hinzunimmt, kommt man in einigen Bibelübersetzungen tatsächlich auf diese berühmten 365 oder 366 Mal dieses Zuspruches. Das wäre dann für jeder Tag des Jahres ein neuer Zuspruch aus Gottes Wort. Klar ist so oder so, es ist ein immer wiederkehrender Zuspruch in Gottes Wort, dass wir uns nicht fürchten sollen. Und das macht dann natürlich auch immer deutlich, dass wir diesen Zuspruch nicht nur immer wieder täglich, sondern immer nötig haben, insbesondere da, wo wir Gott begegnen. Denn wenn es ums Göttliche oder Heilige geht, sind wir Menschen von Haus aus eher furchtsam und ängstlich. Das kann man auch in der Religionsgeschichte des Menschen ablesen, dass da, also der sogenannte Animismus, also da, wo man überall in allem Geister wähnt, in jedem Strauch, hinter jeder Klippe, was weiß ich, im großen Meer, da ist das sehr angstbesetzt. Da hat man immer Angst, dass irgendwie die höheren Mächte es nicht gut mit einem meinen und möglicherweise quasi aus dem Hinterhalt zuschlagen. Auch die Angst vor den Geistern der Ahnen, all das ist ja tief drin im Menschen, und viele der Opferübungen, also da, wo Opfer noch gebracht werden oder gebracht wurden, geschah das ja auch zu einem großen Teil aus Angst und Furcht. Und für diese Angst und diese Furcht gibt es biblisch gesehen ja sogar einen guten Grund. Wir wissen um unsere eigene Unzulänglichkeit, um unsere Scham und Schuld. Wir haben davon gesungen, dass wir unsere Sorgen niederlegen, unsere Ängste niederlegen, unsere Sünde und unsere Scham. Also das scheint doch miteinander zu tun zu haben. Wir haben Angst davor, entdeckt und bloßgestellt zu werden. Und ich finde es sehr schön, wenn man sich gleich am Anfang der Bibel das dritte Kapitel einmal näher anschaut, dass das deutlich wird. Also direkt nach der Schöpfung legt Gott für den Menschen, für Adam und Eva, einen Garten an, den Garten Eden. Paradiesisch in seiner Fülle. Allerdings im Gegensatz zu mancher Darstellung in der Kunst ist der Garten Eden, hält nur ausschließlich vegetarische Leckereien bereit, und zwar alle, die man sich vorstellen kann. Nur ein Baum, genauer dessen Früchte, waren tabu für Adam und Eva. Doch sie lassen sich verführen und essen vom Baum der Erkenntnis, von Gut und des Guten und des Bösen, und sofort erkennen sie ihre Blöße und machen sich Lendenschurze aus Feigenblättern. Als Gott ihnen im Garten begegnen möchte, heißt es in 1. Mose 3, Vers 8, der Mann und seine Frau hörten ihn kommen, da versteckten sie sich vor Gott, dem Herrn, zwischen den Bäumen im Garten. Vers 9, Gott, der Herr, rief den Menschen und fragte, wo bist du? Der Mensch antwortete, ich habe dich im Garten gehört und Angst bekommen. Ich habe mich versteckt, weil ich nackt bin. Also auf einmal bekommt der Mensch es mit der Angst zu tun, wenn Gott sich nähert. Das schlechte Gewissen zeigt sich in der Angst vor der Begegnung mit Gott. Und ihr wisst es, darauf folgt dann die Verbannung aus dem Garten Eden. Wir leben jetzt alle jenseits von Eden. Es folgt der Fluch der schmerzhaften Geburt und der Fluch der Arbeit im Sinne eines im Schweiße deines Angesichts. Und vor allem folgt der Tod, der im ursprünglichen Paradies gar keinen Platz hatte. Gott selbst tötet Tiere, um aus dem Fell den Menschen Kleidung zu machen, ihn also nicht ungeschützt zu verbannen. Und die Verbannten selbst beginnen jenseits von Eden damit, Tiere zu schlachten, zu essen und zu opfern. Und auch sie selbst sind sterblich geworden. Und damit ist auch die Mutter aller Ängste in ihr Bewusstsein getreten, die Angst vor dem Tod, die Todesangst. Und diese Todesangst begegnet uns auch in den Versen, die ich uns lesen und auslegen möchte, in Matthäus 14. Und der Zusammenhang entspricht in etwa dem, wo wir am vergangenen Sonntag in Johannes 6 waren. Also wenn Jesus sich als das lebendige Brot vorstellt, dann auf der anderen Seite des Sees Genezareth, dann fahren wir jetzt mit den Jüngern rüber. Das ist Johannes 6, also im Johannesevangelium, tatsächlich nur, sind das nur ganz wenige Verse, die auch so ein bisschen, da fragt man sich, was ist denn die Lehre davon, warum wird uns das berichtet, was soll das jetzt an dieser Stelle? Es ist wohl an dieser Stelle geschehen, nach der Speisung der 5000, da waren wir ja auch letzte Woche. Und hier wird es uns ausführlicher berichtet und es ist nur Matthäus, der uns diese Geschichte so ausführlich berichtet. Und so, glaube ich, ist sie besser zu verstehen. Und wir verstehen auch, was der Sinn ist, ihr merkt es ja schon im Zusammenhang, auch mit Angst und Schrecken. Also, hier überschrieben in der Basisbibel, Jesus geht über das Wasser und dann Petrus findet Halt bei Jesus. Also, wir hatten die Speisung der 5000, ich kann ja nochmal den Vers davor, etwa 5000 Männer hatten gegessen, dazu noch Frauen und Kinder. So, sofort danach drängte Jesus die Jünger, in das Boot zu steigen. Sie sollten an die andere Seite des Sees vorausfahren. Er selbst wollte zuerst noch die Volksmenge verabschieden. Als die Volksmenge weggegangen war, stieg er auf einen Berg, um in der Einsamkeit zu beten. Es war schon Abend geworden und Jesus war immer noch allein dort. Das Boot war bereits weit vom Land entfernt. Die Wellen machten ihm schwer zu schaffen und der Wind blies direkt von vorn. Denn der Wind blies direkt von vorn. Um die vierte Nachtwache kam Jesus zu den Jüngern. Er lief über den See. Als die Jünger ihn über den See laufen sahen, wurden sie von Furcht gepackt und riefen, das ist ein Gespenst. Vor Angst schrien sie laut auf. Aber sofort sagte Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht, ich bin es. Ihr braucht keine Angst zu haben. Petrus sagte zu Jesus, Herr, wenn du es bist, befiehl mir, über das Wasser zu dir zu kommen. Jesus sagte, komm her. Da stieg Petrus aus dem Boot, ging über das Wasser und kam zu Jesus. Aber auf einmal merkte er, wie stark der Wind war. Da bekam er Angst. Er begann zu sinken und schrie, Herr, rette mich. Sofort streckte Jesus ihm die Hand entgegen und hielt ihn fest. Er sagte zu Petrus, du hast wenig Vertrauen. Bei Luther, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Dann stiegen sie ins Boot und der Wind legte sich. Die Jünger im Boot warfen sich vor Jesus nieder. Sie sagten, du bist wirklich der Sohn Gottes. Was im Johannesevangelium nur ganz knapp notiert wird, wird hier bei Matthäus breiter berichtet. Unter anderem eben mit dem Seewandel des Petrus. Keine andere Geschichte im Neuen Testament ist besser geeignet, deutlich zu machen, auch das ist die gute Nachricht, Jesus erlöst uns von Angst. Jesus, der Erlöser, er erlöst uns von Schuld und Scham, aber eben auch von unseren Ängsten und Sorgen. Mit dieser Perspektive möchte ich heute diese Verse betrachten. Dabei bleibt klar, für Matthäus und sein Evangelium ist der Schlussvers, der Vers 33, der entscheidende. Die Jünger fallen vor Jesus nieder und bekennen, du bist wahrhaftig oder wirklich Gottes Sohn. Aber der Weg dahin ist eine Lektion über den Umgang mit ihrer Angst bzw. mit ihren Ängsten. Es beginnt damit, dass Jesus seine Jünger nötigt, also bedrängt, noch am Abend über den See ans andere Ufer zu fahren, und zwar ohne ihn. Das wird in verschiedenen Ausdrücken deutlich gemacht. Jesus muss sie ganz schön drängen. Sie haben ja gerade dieses wunderbare Speisungswunder erlebt. Und jetzt sagt Jesus, ich verabschiede die Leute und ihr fahrt schon mal rüber über den See. Und das, es wird dunkel, ist klar, bei Nacht geht es jetzt also über den See oder im Dunkeln geht es über den See. Er allein verabschiedet die Menschenmassen nach dem Speisungswunder, um sich dann für Stunden in die Einsamkeit zum Beten zurückzuziehen. Und hier ist es ganz gut, wenn man so ein bisschen zwischen den Zeilen liest, zu erkennen, es sind wirklich reichlich Stunden gewesen, die diese Aktion gedauert hat. Also Jesus ist ja noch im Hellen dann auf den Berg oder in die Einsamkeit gegangen, wird ja auch berichtet. Er war alleine dort und blieb dort und dann dauert es bis zur vierten Nachtwache. Das heißt, wir sind bereits in den frühen Morgenstunden, in denen Jesus dann wieder aktiv wird. Die Jünger erleben also, alleine losgeschickt zu werden. Es ist noch gar nicht so lange her, Matthäus berichtet es in Kapitel 8, dass sie mit Jesus an Bord in Seenot gerieten und dann auch in Todesangst und Panik. Jetzt fehlt Jesus sogar und sie geraten über Stunden in schwere See und kämpfen, ohne voranzukommen. Sie haben das Problem, dass der Wind ihnen direkt entgegensteht. Es bleibt also, mit Segeln ist nicht. Sie müssen also nur mit Rudern versuchen, dagegen anzukommen und kämpfen die ganze Nacht klitschnass und abgekämpft. Nachts im Düstern. Irgendwie scheint Jesus immer gerade dann nicht da zu sein oder zu schlafen, wenn man ihn am nötigsten braucht. Jesus lässt sich Zeit. Erst mit der vierten und damit der letzten Nachtwache, also nach 3 Uhr morgens, schaut Jesus nach seinen Jüngern. Doch statt mit seinem Wort oder mit einem Wort den Sturm zu stillen, so wie er das in Kapitel 8 getan hat, erschreckt Jesus seine Jünger auf eine unfassbare Weise. Er läuft ihnen übers Wasser entgegen. Und wenn wir uns in die Situation hineinversetzen, dann kann man ja sagen, was soll denn das jetzt? Also er hat die Macht, den Sturm zu stillen, das hat er schon mal bewiesen. Und jetzt kommt er ihnen entgegen. Und dann heißt es ja, als die Jünger ihn über den See laufen sahen, wurden sie von Furcht gepackt und riefen, das ist ein Gespenst. Vor Angst schrien sie laut auf. Ja, das ist so wie die Angst der Seeleute vom Klabautermann, der sie auf die Tiefe des Grundes ziehen will. So oder so, die bisher erschreckendste Begegnung, die sie mit Jesus gemacht haben, wird das für die Jünger. Mitten in ihrem Überlebenskampf mit Wellen und Wind jagt er ihnen jetzt auch noch diesen Schrecken ein. Ihren Sinnen nicht mehr vertrauen zu können und eben Gespenster zu sehen. Das sagen wir ja auch im übertragenen Sinne, dass man manchmal anfängt, Gespenster zu sehen. Und in der Regel sagen wir das in Situationen, in denen wir besonders Angst haben, uns besonders Sorgen machen und auf einmal, manchmal sind es nur Gedankengespenster und manch einer hat vielleicht wirklich, sieht auf einmal Dinge, die so gar nicht da sind. Hier war allerdings Jesus da, er kam ihnen auf dem Wasser entgegen, aber das gehörte nicht zu den Dingen, die sie erwartet haben und auch nicht zu den Dingen, die sie erwarten mussten oder erwarten konnten. Und es ist also auch an dieser Stelle kein Kleinglauben, dass sie sich erschrecken, sondern es ist die natürliche Reaktion, dass der Mensch sich erschreckt, wenn er etwas nicht zuordnen kann, vor allen Dingen, wenn er unter Stress steht, wenn er angespannt ist. Das ist jetzt auch der Fall. Und erst jetzt erlöst Jesus sie, indem er sich ihnen zu erkennen gibt. Fürchtet euch nicht, ich bin's doch. Ihr braucht keine Angst zu haben. Da habe ich gedacht, wenn man das mal auf sich wirken lässt, na bravo. Ja, also hallo, was soll denn das Ganze? Wenn du sagst, macht euch mal keine Angst, dann hättest du ja irgendwas anderes dir einfallen lassen können, statt so in Erscheinung zu treten. Musste er ihnen einen solchen Schrecken einjagen? Ihr kennt das, Kinder lieben das ja, einander ein bisschen einen Schreck einzujagen. Unter uns Erwachsenen kommt das nicht mehr ganz so gut. Wenn meine liebe Frau am Staubsaugen ist und ich dann in dasselbe Zimmer trete und, weil es sich ja nicht lohnt, gegen den Staubsauger gegen anzuschreien, sie von hinten auf die Schulter antippe, ich sag euch, dann bekommt sie meist einen Riesenschreck und beschwert sich, zu Recht, wie ihr jetzt denkt, über mein unsensibles Verhalten. Also, was ist die Absicht Jesu damit, seinen Jüngern einen solchen Schreck einzujagen? Denn es muss ja schließlich eine Absicht geben. Jesus ist ja weder gedankenlos und erst recht ist Jesus kein Sadist. Also, Und das finde ich jetzt, das ist so, dass das eigentlich nur bei Matthäus deutlich wird, was der Sinn des Ganzen ist. Der Sinn wird nämlich deutlich in der Reaktion des Petrus. In Petrus wird die Absicht deutlich, die Jesus damit hat. Jesus möchte seinen Jüngern eine Lektion erteilen, also ihnen eine Lektion lehren. Und genau dies scheint Petrus zu begreifen, wenn er spontan bittet: Herr, wenn du es bist, befiehl mir, über das Wasser zu dir zu kommen. Also Petrus erkennt, okay, Jesus geht hier auf dem Wasser, damit will er uns was, also nachdem wir jetzt den ersten Schock überwunden haben, wächst auch so dieses Vertrauen, mit Jesus in der Nähe werden wir jetzt hier nicht ertrinken, das wird hier nicht passieren, denn Jesus ist ja jetzt bei uns, erst hat er uns alleine losgeschickt, jetzt ist er da und dann sagt er, ja komm, dann will ich es auch wagen. Jesus erfüllt ihm die Bitte, indem er ruft, komm her, komm her. Und Petrus stellt sich seiner Angst. Und das ist jetzt psychologisch gesagt, wenn es um Furcht und Angst geht, immer ganz wichtig, dass man sich der Angst auch wirklich stellt. Also, dass man nicht ausweicht, nicht verdrängt, denn ihr wisst es ja, Angst ist sozusagen der größte Bremsschuh und wir sprechen ja auch von lähmender Angst. Ihr kennt das Beispiel von dem Kaninchen vor der Schlange, das ist lähmende Angst, sich nicht mehr bewegen zu können und von der eigenen Angst gefesselt zu werden. Das geschieht mit Petrus nicht, er ist ja immer der Vorlauteste, der Mutigste. Und auch hier wagt er etwas, was sonst kein anderer Mensch je gewagt hat und auch keiner nach ihm wieder gewagt hat. Er geht aufs Wasser Jesus entgegen. Und es ist nicht so, dass Jesus ihn an die Hand nimmt und aus dem Boot holt, sondern es ist tatsächlich so, er tritt aus dem Boot heraus, er muss diesen Schritt wagen und dann kann er über das Wasser gehen. Ja, und das sich den Ängsten stellen gilt letztlich auch für unsere Sorgen. Und wenn manch einer vielleicht Angst für ein sehr großes Wort hält, dann muss man ja zugeben, Sorgen sind die schwächste Form der Angst und Sorgen machen, das tun wir alle mal mehr und mal weniger. Und so wie für unsere Sorgen gilt, das wissen wir ja aus dem Psalm, alle eure Sorge werft auf ihn, also auf Gott, denn er sorgt für euch, kann man das auch für die Ängste sagen. Alle eure Ängste werft auf ihn, auf Gott, denn er rettet euch, so wie Jesus hier jetzt gleich den Petrus retten wird. Also, man könnte sagen, die Bitte des Petrus ist schon eine Art Gebet, dass er sagt, dann fordere mich doch heraus, Herr, dann lass mich kommen. Und Jesus sagt, gibt diesen Befehl im Gebet und sagt ihm, also antwortet auf die Bitte und sagt, komm her. Und das geht auch eine Zeit lang gut. Also er macht Schritte auf dem Wasser Jesus entgegen und dann sieht er den Wind. Bei manchen Übersetzungen ist auch noch, sieht er Wind und Wellen. Also er nimmt wahr, dass er ja eigentlich sich in einer bedrohlichen äußeren Situation befindet, schon wie er im Schiff war. Und jetzt ist die ganze Situation gewaltig. Er lenkt, also der Blick wird von Jesus weggelenkt auf die Bedrohung. Und prompt beginnt er zu versinken. Auch der sinkende Petrus ist immer noch mutiger als jedenfalls ich und die meisten von uns. Das müssen wir uns klar machen. Das war schon erstaunlich. Und ich glaube, die Jünger, die erst noch ganz erschrocken waren über das Gespenst, das sich dann als Jesus herausstellte, waren sicherlich genauso perplex und erschrocken, wie dann ausgerechnet Petrus auch noch aufs Wasser steigt. Das ist ja nicht zu fassen. Aber er erlebt es. Im Blicken auf Jesus, im Glauben an Jesus wird seine Angst überwunden. Jesus greift ihn und jetzt nimmt er ihn wirklich bei der Hand und hält ihn. Und so werden sie dann in das Schiff zurückkehren und der Sturm legt sich. Ja, man könnte sagen, er hat im Glauben seine Angst überwunden. Man könnte aber auch sagen, er ist von Jesus, von seiner Angst erlöst worden. Und das gilt auch für die Jünger in dem Zuspruch, fürchtet euch nicht, ich bin's. Wir haben das am Anfang gehört, Kinder des Lichts, das ist der Wochenspruch, der uns begleitet. Wir sind Kinder des Lichts und dann wurde klar gemacht, was das bedeutet, dass wir im Hellen sind. Und ich möchte schließen mit einem Vers, jetzt wieder von Johannes, der eigentlich zum Thema Angst und Furcht sozusagen das neutestamentliche Wort zu diesem Thema. Und das findet sich im ersten Brief des Johannes im 4. Kapitel in Vers 18. Ich nehme mal Vers 17 noch dazu. Darin hat die Liebe bei uns ihr Ziel erreicht. Am Tag des Gerichtes werden wir voller Zuversicht sein. Also wir fürchten uns nicht mehr vor Gott als Richter, sondern wir sind voller Zuversicht. Denn wie Jesus Christus mit dem Vater verbunden ist, so sind es auch wir in dieser Welt. In der Liebe gibt es keine Furcht, sondern die vollkommene Liebe vertreibt die Furcht. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Bei dem, der sich fürchtet, hat die Liebe ihr Ziel noch nicht erreicht. Mir gefällt die Basisbibel an dieser Stelle wunderbar. Es ist sehr schön übersetzt, was die Wirkung ist. Also in der Liebe, die wir in Jesus Christus ja erfahren und in der Vergebung, die er uns schenkt, in der Liebe gibt es keine Furcht, sondern die vollkommene Liebe vertreibt die Furcht. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Bei dem, der sich fürchtet, hat die Liebe ihr Ziel noch nicht erreicht. Also derjenige hat noch nicht wirklich angenommen, dass Jesus alles ans Kreuz getragen hat, eben alle Schuld, alle Scham und auch alle Angst und Sorgen. Amen.